Der Podcast des Roman-Herzog-Instituts.
Durch Deutschland muss ein Ruck gehen.
Tina Meyer-Schneider spricht mit Menschen, für die diese Aufforderung eine Aufgabe ist.
Ich sage immer, Feedback ist notwendig für Entwicklung. Ja, der Feedbackgeber ist sein bester Freund. Manchmal denke ich, die Leute kommen mit geringerem Horizont aus der Universität raus, in den sie reingegangen werden, weil zu vieles verschult wurde und wird. Wir können sehr viel vom Profisport oder vom Mannschaftssport lernen, sowohl in der Wissenschaft wie in der Wirtschaft. Und umgekehrt natürlich genauso.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts aus dem Roman-Herzog-Institut. Heute zu Gast der Wirtschafts- und Sozialpsychologe Dieter Frey. Zur Person. Dieter Frey ist nicht nur ein herausragender Wissenschaftler, sondern auch ein leidenschaftlicher Forscher im Bereich der Sozialpsychologie. Mit seinen Erkenntnissen über Gruppenverhalten, Vorurteile und soziale Wahrnehmung hat er maßgeblich zur Entwicklung der Psychologie als Fach beigetragen. Inwieweit er dabei von persönlichen Erlebnissen geprägt wurde, darüber sprechen wir unter anderem. Seine Arbeiten sind nicht nur in der akademischen Welt anerkannt und wurden auch in den USA rezipiert, sondern sie finden auch Anwendung in vielen gesellschaftlichen Bereichen, von der Bildung hin bis zur Unternehmensführung. In dieser Folge sprechen Dieter Frey und ich über seinen Werdegang und schauen darauf, welche Menschen und Ereignisse ihn geprägt haben und wie diese Erfahrungen seine Sicht auf die Psychologie, das menschliche Verhalten, sich selbst und seine Umwelt beeinflusst haben. Herzlich willkommen beim Podcast aus dem Roman-Herzog-Institut, Dieter Frey.
Hallo, guten Tag.
Dieter Frey, viele von den Zuhörern kennen Sie aus allen Lebensbereichen, im Unternehmensalltag, aber auch eher bei der etwas populärwissenschaftlicheren Psychologie, aber vor allen Dingen im akademischen Bereich. Sie selbst haben mal von sich gesagt, in Ihrem nächsten Leben würden Sie aber Profifußballtrainer oder Orgelspieler in einer tollen Kirche werden. Sind Sie doch nicht so gerne Wissenschaftler?
Ach doch, ich bin schon gerne Wissenschaftler. Wissenschaft ist eigentlich fast mein Hobby. Ja, also der Beruf ist mein Hobby. Da habe ich schon Leidenschaft. Aber ich war natürlich auch gerne Fußballspieler. Und als Psychologe ist man natürlich schon auch eher gut, Spieler weiterzuentwickeln. Und deshalb wäre ich gerne dann auch Fußballtrainer geworden. Oder in meinem nächsten Leben habe ich das vor. Und ich höre gerne Orgelmusik. Ja, also, aber man kann nie alle Träume verwirklichen. Aber Wissenschaft ist schon, passt zu mir. Ja, weil man viel Freiheiten hat zu arbeiten und zu forschen, nicht immer viel Freizeit.
Mhm. Als Sie klein waren, waren Sie dann im Fußballverein? Wo haben Sie angefangen? Wo fing die Leidenschaft an, sich für dieses Spiel zu interessieren?
Boah, ich bin in einem Schwarzwalddorf groß geworden und da ich habe bestimmt mit 4, 5 Jahren schon Fußball gespielt. Mein älterer Bruder hat Fußball gespielt. Alle Jungs haben täglich Fußball gespielt. Ich war in der C-Jugend, in der A-Jugend, dann in der Mannschaft, dann später in der Altherrenmannschaft. Also Fußball war immer mein Leben, ja, Sport, ja, neben Joggen, Tennis. Also Sport hat mich schon geprägt.
Spielen Sie heute noch Fußball?
Nee, heute kann ich leider kein Fußball spielen, weil ich eine Arthrose im Knie habe. Noch vor einigen Jahren konnte ich spielen und ich vermisse das. Ich habe mit den Kindern immer auch Fußball gespielt und es war für mich einfach Erfüllung. Ja, und ich bin natürlich auch Fan einer bestimmten Mannschaft im Fußball. Es liegt nahe, wenn man in München wohnt, dass man dann Film von Bayern München ist und gehe da, wenn immer es möglich ist, auch zum Fußballspiel in die Allianz Arena.
Ja, später kommen wir nochmal darauf zurück, weil mit einem Spieler von Bayern München verbindet sie auch eine ganz besondere berufliche Komponente. Aber jetzt erstmal in die Kindheit, zurück in den Schwarzwald. Bayersbronn ist der Ort, wo sie aufgewachsen sind. Und zwar nicht so ganz versteckt, sondern relativ prominent, denn ihr Vater war mehr als 20 Jahre Bürgermeister in dem Ort.
Das ist richtig. Mein Vater war aber nicht nur Bürgermeister, weil zu der damaligen Zeit war das kein Ganztagsjob, sondern ein Halbtagsjob. Und ich hatte gleichzeitig das Privileg, dass mein Papa noch Holzhändler war und Transportunternehmer. Und da habe ich sehr viel gelernt, was unternehmerisches Verhalten ist. Und wie jedes Haus im Schwarzwald hatten wir damals auch noch 2 Kühe, sodass man da auch immer mithelfen musste. Also da habe ich sehr viel gelernt von meinem Vater, weil mir mein Vater immer nahegebracht hat, man muss Vorbild sein als Bürgermeister. Und du als Sohn musst auch Vorbild sein. Und das hat auch bewirkt, dass ich dann Kapitän in den Fußballmannschaften war, Klassensprecher, Schulsprecher. Insofern hat mich mein lieber Papa sehr geprägt, ja, weil er selber auch in der Gemeinde Vorbild war. Ja, und er hat gesagt, als Bürgermeister darf man sich nie bereichern, wenn zum Beispiel Bauern, die sehr viel getrunken haben, ihre Wiese oder ihr Wald verkaufen, da muss man immer schauen, dass es fair zugeht, ja. Und die sind rund um die Uhr zu meinem Papa gekommen und haben sich von dem auch beraten lassen. Also da habe ich sehr viel gelernt.
Also eine recht starke Position dort auch im Dorf. Ich höre jetzt viel, ja, auch, wie sagt man das jetzt, Respekt auch durch. War das auch manchmal eine Bürde, so einen bekannten Papa zu haben, weil jetzt mal so mit dem Schulstreich durchschlupfen oder irgendwie ist wahrscheinlich eher schlecht gegangen? Jeder wusste doch, wo der Dieter Frey wieder abzugeben ist.
Ja. Es war, aber trotzdem habe ich es eher als Privileg empfunden, weil wenn irgendwelche Reden gab, dann hat mein Papa immer geredet und da war ich schon stolz, ja. Allerdings muss ich sagen, als ich dann in die Schule, in die höhere Schule ging, das war die höhere Handelsschule und das Wirtschaftsgymnasium, bin ich in Baden in die Schule gegangen als Württemberger und da wurde ich dann ziemlich gehänselt. Jeden Morgen kamen dann die Badener Schüler in den Zug und haben gesagt, Frei bist ein Schwab, ja. Und das war mir dann immer peinlich, weil Leute aus meinem Dorf da oft auch daneben gesessen sind und die konnten die Diskrepanz gar nicht immer verstehen. Hochgeachtet in der eigenen Gemeinde und ja fast gemobbt und diskriminiert. Einige Nachbargemeinden in den Landesgrenzen Baden bin ich dann gemobbt worden und gehänselt worden. Aber das hat mich nur motiviert, im Sinne von, wenn ich da schon gehänselt werden, muss ich in der Schule gut werden. Und nach einem Jahr hatte ich mir das überwiegend schulisch wieder erarbeitet.
Sind Sie gerne in die Schule gegangen?
Das hängt ab, ging ab von dem Lehrer. Ja, also mir ist nichts in den Schoß gefallen. Ich musste immer alles hart erarbeiten, weil ich 8 Jahre Volksschule hatte, damals im Dorf. Dann 3 Jahre höhere Handelsschule, mittlere Reife und 3 Jahre Wirtschaftsgymnasium. Und das musste mir eher erarbeiten, ja. Ich habe einige Lehrer gemocht und einige habe ich gefürchtet. Und meine Englischlehrerin sagte mir, das erinnere ich mich noch, lieber einer Kuh singen beibringen, als dem Frei Englisch beibringen, ja. Und da haben die Badener, also ich habe jetzt nichts gegen Baden heutzutage, ja, haben die Badener immer mich nachgemacht. No, it is crazy. Wobei das immer auch Leute waren aus den Nachbardörfern, die einen viel gröberen Dialekt gesprochen haben als ich. Also immerhin habe ich die Erfahrung gemacht, dass man auf der einen Seite privilegiert sein kann vom Elternhaus und in der Fußballmannschaft, aber gleichzeitig auch gemobbt und diskriminiert wird, einige Stunden später oder einen Tag später, wenn man in einer ganz anderen Gemeinschaft ist, einer Schulgemeinschaft. Und ich habe auch festgestellt, dass viele Menschen, ich war später auch Leiter der Bayerischen Eliteakademie, wo ich immer dachte, das sind alle Studierende, die sind bestimmt nie gemobbt worden. Von wegen 50% der Studenten, die also auch top sind in der Jugendzeit gemobbt worden, weil sie irgendwie anders waren.
Ist es denn Zufall, dass Sie dann zu dem Fach Psychologie gekommen sind, beziehungsweise überhaupt zum Studium? Wurde das schon gefördert bei Ihnen zu Hause?
Also mein Papa wollte natürlich, dass ich Bürgermeister werde, ja, und in die Verwaltungslaufbahn habe. Aber dann ist mir mit 13 Jahren was passiert, was mein Leben sehr stark beeinflusst hat, nämlich dass meine Mutter Krebs hatte. Und sie war über ein Vierteljahr in der Universitätsklinik in Tübingen. Und ich hatte Riesenangst, dass meine Mutter stirbt. Und ich war ohnehin im religiösen Umkreis, im christlichen Umkreis damals im Schwarzwald. Und ich habe dann geschworen, wenn sie wieder gesund wird, werde ich mein Leben Gott widmen und will dann Theologie studieren und Pfarrer werden. Das habe ich aber niemand erzählt, ja, sondern ich, das war die Motivation, gegen den Willen meines Vaters mittlere Reife ein Abitur zu machen. Er dachte, ja, mittlere Reife ist noch okay, dann kannst du in die Verwaltungslaufbahn gehen. Aber ursprünglich wollte ich Theologie studieren, nur haben dann die, und da hatte mich auch beworben, schon in Tübingen, und da hat mir aber Griechisch, Latein und Hebräisch gefehlt. Im Wirtschaftsgymnasium hatte ich nur Englisch und Französisch. Und das hat bewirkt, dass ich dann eben Sozialwissenschaften, Psychologie und Soziologie studiere und gleichzeitig Latein lerne. Und ich bin aber dann nach einem Jahr verunsichert worden, bin dann von Mannheim, wo ich angefangen habe zu studieren, nach Hamburg gegangen, um da weiter zu studieren, und bin innerhalb von weiteren zwei Semestern total vom Glauben abgefallen, ja. Also ich glaube nach wie vor noch an das Christentum und an die Bergpredigt, aber ich habe den Glauben, also den religiösen Glauben, also dass ich Theologie studieren sollte, habe ich dann verworfen, ja, sondern das hat mich aber bewirkt, dann Psychologie und Soziologie zu studieren, weil ich wollte immer schon die Welt verändern durch Theologie. Und es hat sich dann verändert. Ich will und nach wie vor bis zum heutigen Tag die Welt verändern durch Wissenschaft.
Sie haben eben so offen erzählt, auch von der Krankheit Ihrer Mutter. Wie ist es denn da weitergegangen? Ist Ihre Mutter nochmal gesundet?
Ja, das ist wieder gesund geworden. Das hat mich die ganze Zeit auch motiviert, überhaupt Abitur zu machen.
Ja.
Weil das war damals zu der Zeit nicht unbedingt üblich, dass man Abitur macht. Ich war auch der Erste, ich hatte drei Geschwister, war auch der Erste, der dann ein Abitur gemacht hat. Und aber das war dann immer die richtige Entscheidung. Und wie gesagt, als ich Abitur gemacht habe, war ich nach wie vor bestrebt, Theologie zu studieren. Hätten die Tübinger mich angenommen, wäre ich wahrscheinlich dann Pfarrer geworden.
Ähnlich wie der Bürgermeister im Dorf, dann hätten die Freis dort eine Tradition gehalten. Darf ich Sie kurz fragen, was Ihre Geschwister beruflich machen?
Mein älterer Bruder, also war wie Techniker, der Autobahnen gebaut hat. Mein kleiner Bruder hat das Gewerbe meines, also mein jüngerer Bruder war, hat das Gewerbe meines Vaters fortgeführt und hatte ein großes Transportunternehmen mit 10 großen Lastzügen. Und meine Schwester hat geheiratet in unserem Nachbarort und hat ein Herrenbekleidungsgeschäft mit aufgebaut. Also alle waren sehr unternehmerisch aktiv. Der Einzige, der dann kein Unternehmer wurde, obwohl später hatte ich auch zwei GmbHs gegründet, war ich, der ich aber dann überwiegend in der Wissenschaft aktiv wurde und in der Wissenschaft versucht habe, erfolgreich zu sein und Menschen zu entwickeln.
Professor des Jahres sind Sie auch einmal geworden. Auch da wollen wir später noch drüber sprechen. Aber ich finde es wahnsinnig interessant, wie es bei Ihnen zu Hause zuging. Da war wahrscheinlich immer was los mit 4 Kindern in der Bude.
Ja, wir mussten alle helfen. Also wir hatten dann auch noch Kurgäste, die bei uns übernachtet haben. Die Landwirtschaft war da. Ich musste mit meinem Papa 2-mal in der Woche mit einem Traktor Holz in den Wäldern sammeln, so dass ich später mit einem größeren Lastwagen abgeholt werden konnte, war dann immer auch mit den Verhandlungen mit den Bauern dabei. Und mein Papa hat immer gesagt, dem Bauer kann ich vertrauen, dem kann ich nicht vertrauen, hat mir das erklärt. Also ich habe da über meinen Vater und über den Holzhandel und das Transportunternehmen immer sehr viel über Menschen gelernt, wie dass Menschen unterschiedlich sind, dass man Menschen vertrauen kann, nicht vertrauen kann, wie man Menschen einschätzt. Da habe ich sehr viel Menschenkenntnis gelernt, ja. Mhm. Und gab natürlich immer auch Probleme, vor allem mit meiner Mutter, weil ich wollte tagsüber immer Fußball spielen, aber meine Mutter hatte immer andere Aufgaben für mich vorgesehen: die Koffer der Kurgäste abholen, irgendwie Kartoffeln einsammeln, die Eier der Hühner einsammeln. Es war also ein permanenter Konflikt.
Und dann gehen Sie raus. Sie gehen aus dieser Dorfgemeinschaft raus und gehen nach Mannheim, was ja im Gegensatz zu dem, was Sie uns eben erzählt haben, ja industriell geprägt ist. Wie ist es gewesen, dann dort anzukommen?
Also ich habe mit einem Schulfreund zusammen gewohnt und im ersten Semester waren wir in einer Studentenverbindung. Habe dann allerdings, also ich zumindest innerhalb von 2 Monaten gesehen, das passt nicht zu mir, bin dann wieder ausgetreten und musste das aber gut begründen. Und ich bin dann aber ein Jahr lang jedes Wochenende zum Fußball in die Heimat gefahren und habe dann aber gemerkt, Mannheim vom Schwarzwald ist zu wenig weit weg. Ich muss raus, um mich zu entwickeln. Und deshalb bin ich dann nach Hamburg gegangen, also ganz weit weg, habe 2 Koffer gepackt, bin nach Hamburg gefahren, bin dort morgens angekommen, hatte noch kein Zimmer, musste ein Zimmer suchen. Und Hamburg war für mich aber entscheidend, mich zu lösen, auch von den vom Positiven vom Schwarzwald, sich selber zu entwickeln, ja, nicht immer nur eingebunden sein in die Dorfgemeinde, in die Fußballgemeinschaft. Und da habe ich mich entwickelt und habe dann festgestellt, es gibt ja Leute, die ähnlich christlich denken wie ich, aber die Atheisten sind. Oder ich habe Leute aus Indien getroffen, die auch Buddhisten waren. Die haben ja denselben Wertekompass wie ich. Und das hat bewirkt, dass ich vom Glauben abgefallen bin, Hamburg. Also ich brauchte dann eine gewisse Distanz auch zu, und Mannheim war zu wenig weg. Und oft ist es ja so, dass man erstmal weg muss, um dann wieder nach Hause kommen zu können. Also insofern war für mich Hamburg prägend, ja, und für meine Entwicklung.
Und in Hamburg fängt dann das Studium an, im Sinne geht weiter nochmal mehr. Und da fangen Sie dann auch an, erstmal zu promovieren?
Ja, also ich muss noch dazu sagen, Hamburg war nur 2 Semester, weil mein Papa hat dann einen Herzinfarkt gekriegt. Und dann hatte meine Familie mich gebeten, wieder mehr in die Nähe zu kommen, sodass ich nach Mannheim zurückgekehrt bin. Aber schon mit dem Bewusstsein keine Theologie mehr. Und Mannheim war dann der Bereich, wo ich Diplom gemacht habe, wo ich anschließend dann auch promoviert habe und habilitiert habe. Das war eigentlich rückwirkend ein sehr geradliniger Weg, obwohl er immer auch mit Steinen verbunden war. Also mir wurde während der Promotionszeit von meinem Doktorvater 2-mal gekündigt. Nicht nur mir, sondern dem ganzen Team. Und es war hart erarbeitet, ja. Aber ich würde sagen, es war auf der einen Seite bin ich jemand, der hart arbeiten kann, diszipliniert arbeiten kann. Das habe ich zu Hause schon gelernt. Aber man muss immer auch Glück haben. Also auch wenn mir mein Doktorvater 2-mal gekündigt hat, hat er mir die Augen geöffnet, hat mich mit vielen amerikanischen Kollegen zusammengebracht. Ich hatte dann auch ein Habilitationsstipendium von der VW-Stiftung und von der Deutschen Forschungsgemeinschaft und habe über meinen Doktorvater viele Kontakte mit amerikanischen Kollegen gehabt, sodass ich viele meiner Forschungen auch international publiziert habe. Und das hat mir natürlich schon geholfen. Insofern kann ich sagen, neben meinem eigenen Papa war mein Doktorvater auch einer meiner Vorbilder, auch wenn mein Papa natürlich menschlich zugänglicher war. Aber ich habe meinem Doktorvater viel zu verdanken, das muss ich sagen. Ohne Mentoren läuft gar nichts.
Jetzt verraten Sie uns allen noch, wer Ihr Doktorvater war und wieso der 2-mal gekündigt hat.
Der Doktorvater war Martin Irle, ganz berühmter Mensch, war auch Präsident der Deutschen Gesellschaft für Psychologie. Und der hat auch viele Menschen promoviert und habilitiert. Wir waren damals noch jung. Ich war in einem sogenannten Sonderforschungsbereich, der sehr interdisziplinär war mit Ökonomen, Soziologen, Politologen, Psychologen. Und er war einfach nicht zufrieden mit unserer Arbeit. Aber wir waren letztlich überfordert als kleine Doktoranden. Bei mir hat er die Kündigung wieder zurückgenommen, bei den beiden anderen nicht. Ich hatte vielleicht auch Fürsprecher bei anderen Kollegen, keine Ahnung. Aber ihm habe ich sehr viel zu verdanken. Insbesondere habe ich ihm zu verdanken, was hohe Standards in der Wissenschaft sind. Ja, und er hat die ganzen Amerikaner nach Mannheim geholt. Ich habe dann die Amerikaner auch längere Zeit immer aufgesucht, in Texas, in Wisconsin und so weiter. Also ich habe da sehr viel der Ausbildung in Mannheim und meinem Doktorvater zu danken.
Die Zusammenarbeit mit den Amerikanern haben Sie als sehr bereichernd mal beschrieben. Sie haben gesagt, Sie haben dort Aufsätze korrigiert, aber auch Ihnen wurden das, was Sie erarbeitet hatte, mit diesem Blickwinkel, eben mit diesem US-amerikanischen Forschungsblickwinkel mal gelesen, gegengelesen. Sie haben sich gegenseitig stimuliert bei Ihrer Forschung.
Ja.
Was hat Ihnen da ganz besonders gefallen?
Ich hatte mal das Ziel, top zu sein. Ja, ich wollte immer auch zu den Besten gehören. Das habe ich Gott sei Dank später aufgegeben. Aber um besser zu sein, muss man natürlich ganz hochrangig in den amerikanischen Fachzeitschriften veröffentlichen. Die haben 90% Ablehnungsquote. So, und wenn man da nicht Experten hat, also die Top-Fachleute, die einem Feedback geben, die einem auch ein Manuskript nochmal durchschauen, hat man eigentlich keine Chance. Ja, also, und ich hatte das Glück, über die Kontakte meines Doktorvaters diese Leute kennenzulernen, sodass ich zu Beginn meiner Karriere hochrangig da veröffentlichen konnte. Und da habe ich sehr viel Horizonterweiterung gesehen. Die Leute sind einfach top gewesen. Ich glaube, die deutsche Wissenschaft hat inzwischen da nachgezogen. Ja, ich war damals sehr experimentell ausgerichtet in der experimentellen Psychologie. Aber ich habe da sehr viel gelernt. Hatte auch hier und da Angebote in den USA, war später auch 2 Jahre Theodor Heuss Professor an der Graduate Faculty der New School for Social Research. Der Heuss-Professor ist von der Bundesregierung an die Hochschule etabliert worden, weil die New School for Social Research hat deutsche Juden in den 30er und 40er Jahren aufgenommen, ja, und deshalb hat sie dann den Lehrstuhl, den Theodor Heuss-Lehrstuhl gestiftet, und alle 1-2 Jahre konnte dann ein anderer Sozialwissenschaftler diese Professur besetzen, und ich hatte das Glück, diesen Ruf zu bekommen. Habe ich mir auch überlegt, bleibe ich in den USA? Und habe mich allerdings dann dagegen entschieden, weil ich damals schon gesehen habe, dass mir USA zu sehr higher and fire. Das Soziale fehlt mir. Schon damals war das Übergewicht des Materiellen, und da fand ich Europa und Deutschland, ich fand das Prinzip der Solidarität, auch das Prinzip der Sozialmarktwirtschaft, wie wir sie in Europa hatten, besser und gerechter. Und es war eine bewusste Entscheidung, in Deutschland zu bleiben. Und dazu stehe ich auch heute noch.
Dieter Frey, Sie haben in Amerika und mit den amerikanischen Kollegen eine Exzellenz auch beim Verfassen der Artikel gelernt. Hier selbst in Deutschland waren Sie dann aber auch Zeitschriftenherausgeber. Und die Solidarität, die Sie vielleicht in Amerika gespürt haben, ist Ihnen aber in Deutschland an der Universität nicht immer entgegengeschlagen.
Ja gut, ich war erfolgreich, hatte eine Professur in Kiel, hatte dann 5 Rufe an andere Universitäten nach Hamburg, Zürich, Heidelberg und so weiter. Und da gab es natürlich sehr viel Neid. Klar, den Neid muss man sich teuer erkaufen, sage ich immer. Und es gab natürlich auch sehr unerfreuliche Erfahrungen als Zeitschriftenherausgeber. Ich war Herausgeber der größten deutschen, zwischendrin Mitherausgeber der Psychologischen Rundschau und auch anderer Zeitschriften. Und da ist mir ab und zu passiert, dass, wenn ich einen Artikel von jemand abgelehnt habe, dass die jahrelang, teilweise bis zum heutigen Tage, nicht mehr mit mir geredet haben. Ja, also das passiert einfach. Es sind Ausnahmen, aber es passiert. Und es gab auch Fälle. Ich war mal langjähriger Leiter der Bayerischen Elite-Akademie. Da habe ich auch hier und da sehr starke Diskriminierungen bis hin zu Mobbing erlebt, ausgegrenzt worden. Also, aber das ist, glaube ich, immer da, wo Wettbewerb ist. Wir erleben das ja in der Politik, wir erleben es in der Wirtschaft, aber es ist eben in der Wissenschaft teilweise auch so, dass teilweise Verhaltensweisen von Kollegen gezeigt werden, die der Konkurrenzsituation anzulasten sind.
Lob und Neid, hängt manchmal zusammen, aber es ist ja auch so ein bisschen was, was sie, was sich so durch ihr Leben ein Stück zieht. Etwas Positives für sich erreichen zu wollen, geht wahrscheinlich auch nicht immer neidfrei. Aber lassen Sie mich die Frage nochmal anders stellen. Mich hat das nochmal festgehalten, dieser Begriff Feedback, den Sie benutzt haben. Ist es der deutschen, auch der deutschen wissenschaftlichen Gesellschaft, Gemeinschaft vielleicht auch etwas abhanden gekommen, eine gute Feedback-Kultur zu leben?
Ja, da sind wir mit Sicherheit nicht gut genug.
Oder anders als in Amerika vielleicht.
Also wenn ich jetzt über die Wissenschaft rede, ist in Amerika knallhartes Feedback mit was Positives und was zu verbessern ist, weil, also wenn man in die Top-Fachzeitschriften will, was hier Feedback betrifft, sowohl in der Wissenschaft wie in der Wirtschaft, glaube ich, können wir zulegen. Wir loben uns zu wenig insgesamt, also auch die Studenten, die Schüler kriegen zu wenig Lob. Und wie die Korrektur ist oft nicht so, dass sich Menschen entwickeln können. Ich sage immer, Feedback ist notwendig für Entwicklung. Ja, der Feedbackgeber ist sein bester Freund. Ich hatte, glaube ich, das Glück, dass ich immer selber auch Feedback geholt habe. Ja, mache ich bis zum heutigen Tag, dass ich von meinen Mitarbeitern Feedback hole und bin da immer auch Menti, ja, weil die sind oft klüger als ich, ja. Und gleichzeitig versuche ich aber auch Feedback zu geben. Und ich gebe vor allem nicht nur fachliches Feedback, sondern da, mein Ziel ist ja immer auch gewesen, Persönlichkeiten zu entwickeln. Und Persönlichkeiten entwickeln sich ja nur dann, wenn sie das Glück haben, Mentoren zu haben, die ihnen Feedback geben, die ihnen sagen, was geht und was nicht geht, ja, und was grenzlastig ist. Und das versuche ich bis zum heutigen Tag. Überwiegend ist mir das gelungen, weil 30, 40 Leute, die promoviert haben, Professor geworden sind, und über 100 Leuten habe ich promoviert. Und das war ja nur möglich, weil ich selber versucht habe, Win-Win herzustellen, dass ich Menti war und von denen gelernt haben, die von mir gelernt haben, und so, dass es eine tolle Erfahrung war, mit jungen, intelligenten Menschen umzugehen. Also mir, ich glaube, ich hatte das Privileg, gute Leute kennenzulernen, die zu entwickeln, die dann Professor geworden sind, Doktor geworden sind. Aber insgesamt halte ich im Durchschnitt das System für auch in der Wissenschaft und auch in der Wirtschaft für sehr entwicklungsfähig, gute Menschen zu fördern, das Potenzial von Menschen zu entwickeln. Manchmal denke ich, die Leute kommen mit geringerem Horizont aus der Universität raus, in den sie reingegangen werden, weil zu vieles verschult wurde und wird. Also, aber jeder Professor hat trotzdem die individuelle Freiheit, in seinem Bereich alles zu tun, um Menschen zu entwickeln, auch zu Persönlichkeiten zu entwickeln.
Ich würde da gerne sowieso noch mal drauf eingehen wollen, auf Ihre Grenzgängerposition, weil Sie ja mit Ihrem Fach immer den Kontakt wieder in die Praxis auch suchen. Also Dieter Frey, Sie sind kein reiner Theoretiker, der akademisch im Elfenbeinturm bleibt, sondern der Wirtschaftsphilosophie, der sich sozialpsychologische Phänomene anguckt und unter anderem aber auch eine Anwendung von Bewältigungsmustern, zum Beispiel in Ihrem Buch Genesung nach schweren Unfällen. Das ist auch etwas, womit Sie sich beschäftigt haben, hängt auch etwas zusammen mit Ihrer Grundlagenforschung. Und da hatten Sie so einen Moment, wo Sie gesagt haben, vielleicht sogar eine Forscherkrise. Ich kann gar nichts verändern, nur mit Grundlagenforschung. Ich muss raus in die Welt. Wollen Sie uns dazu noch ein bisschen was erzählen?
Ja. In der Tat, ich hatte das Glück, sehr erfolgreich zu sein während der Habilitation und der ersten Professur in Kiel, habe dann aber festgestellt, die Grundlagenforschung, die in den besten Journals der Welt veröffentlicht wurde, die verändert gar nichts. Das hat mich schon in eine kleine Lebenskrise gestürzt. Und ich habe dann diese dadurch gelöst, dass ich in ein ganz anderes Feld gegangen bin, nämlich Genesung nach schweren Unfällen, Genesung nach Herzinfarkten, nach Krebsoperationen, und habe dann dieses Problemlösen von Patienten auch übertragen später in die Industrie. Das fand ich immer wichtig, weil ich gesehen habe, für mich, ich möchte Problemlöser sein, und Wissenschaft ist Problemlösen. Da habe ich viel von der Philosophie von Karl Popper gelernt, der gesagt hat, Leben ist Problemlösen, Wissenschaft ist Problemlösen. Und insofern habe ich immer versucht, schon vom Elternhaus aus, es muss auch praktisch nützlich sein für irgendwas. Insofern habe ich immer Wissenschaft, das Theoretische, verbunden mit der Praxis. Also das heißt nicht nur Grundlagenforschung, die will ich ja nicht ablehnen, im Gegenteil, sondern genauso angewandte Forschung und Anwendung von Forschung, was ich bis zum heutigen Tag mache. Wissenschaft anwenden, Bauchgefühl ist zwar wichtig, aber es muss immer evidenzbasiert sein und wissenschaftsbasiert sein, ja.
Und dieser Angang an die Wissenschaft und die Forschung bringt Ihnen auch die ein oder andere prominente Begegnung. Ich habe das vorhin erwähnt, ein Fußballspieler des Bayern München Teams, mit dem verbindet Sie etwas ganz Besonderes. Wer ist das denn?
Ja, es ist der ehemalige Kapitän der deutschen Nationalmannschaft, Philipp Lahm, der ähnliche Grundprinzipien hat wie ich. Er will die Welt auch verbessern, es gibt ja auch die Philipp Lahm Stiftung. Und wir haben über viele Jahre mit ihm eng zusammengearbeitet, was man vom Fußball lernt, was Wissenschaft vom Fußball lernen kann, was Wirtschaft vom Fußball lernen kann. Und Herr Lahm war immer auch sehr selbstkritisch und hat auch immer nachgefragt, was kann er von der Wissenschaft lernen? Und da haben wir sehr viele gemeinsame Veranstaltungen auch in Zusammenarbeit mit dem Roman-Herzog-Institut gemacht. Und Sie haben ja auch, Frau Meier, Herr Schneider, waren da auch immer mit unterstützend. Und das war eine sehr schöne, fruchtbare Zusammenarbeit. Klassisch interdisziplinär. Wir können sehr viel vom Profisport oder vom Mannschaftssport lernen, sowohl in der Wissenschaft wie in der Wirtschaft. Und umgekehrt natürlich genauso.
Dieter Frey, Sie sind ein Familienmensch, das haben Sie uns erzählt von Ihrer Kindheit. Sie selbst haben auch Familie und 3 Kinder. Das ist Ihnen auch immer wichtig gewesen.
Das ist mir immer wichtig gewesen. Und jetzt muss ich noch was zwischendrin,
ja, bitte,
wenig Erfreuliches sagen. Ich habe einen Fehler gemacht, das hat man jetzt schon gesehen, ist immer so bei Erfolgen, wo viel Erfolg ist, kommen auch Niederlagen. Und ich habe mit Sicherheit zu viel in meinen Beruf investiert, vielleicht nicht immer die Zeit für die Familie genommen, sodass es da eine Trennung gab vor 10, 15 Jahren. Um ehrlich zu sein, war das eine schwierige Zeit, ja, weil ich voll für die Kinder da sein wollte, weil ich mich auch etwas schuldig gefühlt habe, dass es genau so gelaufen ist. Und ich bin ab diesem Tage auf keinen internationalen Kongress mehr gefahren, bin aus Rotary ausgetreten, weil ich immer abends mit den Kindern zu Hause sein wollte. Und ich habe versucht, eine gute Balance zu erreichen, aber die Kinder hatten immer Priorität ab da. Und das Schönste, ich habe dann natürlich morgens die Pausenbrote und so weiter gemacht. Und das größte Lob, das ich dann erfahren habe, ist, wenn ein Kind abends gesagt hat, Papa, dein Pausenbrot war heute super.
War besser als der Kollege im Review.
Das war besser als jedes Lob aus der Wissenschaft. Und Gott sei Dank waren aber die Kinder da, die dann bei mir überwiegend geblieben sind bis zum heutigen Tag. Und das wäre mir ganz wichtig zu sagen, wenn man das Beruf zwar wichtig ist, dass aber Familienleben und das private Leben genauso wichtig ist. Also die Nichtvernachlässigung von Familie, von Partner, von Freunden. Da habe ich mit Sicherheit Dinge nicht gut gemacht. Ich habe versucht, dieses zu kompensieren. Ich würde auf alles dieser Welt verzichten, nicht aber auf meine 3 Kinder, zu denen ich die besten Kontakte habe, die inzwischen auch mit dem Studium fertig sind. Wir haben eine sehr enge Beziehung und ich kann nur jedem eben raten, bei allen Erfolgen im Beruf das Privatleben von Familie nicht zu vernachlässigen. Das war einer meiner Fehler. Und man macht natürlich immer Fehler täglich, dass man auch als einigermaßen erfolgreicher Mensch sieht, oh, das hätte man noch besser machen können, das hätte man anders machen können. Aber das ist das Leben, das man dann in Kauf nehmen muss. Ja, mit Niederlagen umzugehen, wieder aufzustehen, ist ganz wichtig für jeden, der auch Erfolg hat. Ja, ich hatte das Glück, dass mir das überwiegend gelungen ist, durch Unterstützung von Freunden, durch Unterstützung meiner Schwarzwaldfamilie, aber auch durch die Unterstützung meiner Familie aus Kiel und so weiter.
die Welt zu verbessern durch Wissenschaft, durch Vorbild, Verantwortung, Verpflichtung, Vertrauen. Dieter Frey, Ihr Lebensmotto, haben Sie mehr als deutlich gemacht, wie sich das entwickelt hat in Ihren Lebensstationen. Und ich danke Ihnen, dass Sie uns mit auf Ihren Weg genommen haben.
Ich danke Ihnen, Frau Meyer-Schneider. Danke.
Wer jetzt sich mit Dieter Freys Grundlagenforschung, seinen wichtigen Themen bei der Sozial- und Wirtschaftspsychologie im akademischen Bereich weiter beschäftigen möchte, der schaltet die RHI-Kontexte-Folge ein. Dort spricht Martin Michael Lang mit Dieter Frey genau dazu, was denn das ist, was er da alles erforscht hat. Auch dabei wünsche ich Ihnen viel Spaß.
Nur wer die richtigen Fragen stellt, findet am Ende auch die Antworten, die zu einer wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Weiterentwicklung Deutschlands beitragen. Dr. Martin Lang geht diesen Fragen in den RHI-Kontexten auf den Grund. Schauen Sie rein auf unserer Webseite unter romanherzoginstitut.de oder auf unserem YouTube-Kanal. Tina Meyer-Schneider trifft alle zwei Wochen die Menschen dahinter im Podcast des Roman-Herzog-Instituts. Zu hören überall, wo es Podcasts gibt. Abonnieren Sie uns!